Marken bestimmen ohne Zweifel heute in einem ganz großen Ausmaß unseren Alltag, unser tägliches Leben. Und im Grunde ganz egal, an welches Logo du gerade denkst, welches kleines Bildchen jetzt du gerade vor Augen hast, mein heutiger Gesprächspartner, der spricht, wenn er über Marke redet, nicht nur über Branding oder weniger über Branding, sondern über etwas, was mich im Vorgespräch nochmal richtig hellhörig gemacht hat. Bastian Schneider, du bist Markenexperte, du bist Managing Partner ganz neu von Markenzukunft, einer Unternehmensberatung in der Schweiz. Wir beide kennen uns aus dem Club 55, du bist so wie ich Expert Member in der European Community of Marketing and Sales. Du hast gesagt, Marke ist für dich nicht nur Branding, sondern Marke ist der gute Ruf. Was braucht es heute, damit ein Unternehmen, aber vielleicht auch dieser Zuhörer, diese Zuhörerin unseres Podcasts als Marke genau so einen guten Ruf hat und behält?
Hallo Arno.
Ja, hallo Bastian, grüß dich.
Ich freue mich riesig, bei dir hier mal zu Gast in deinem Podcast zu sein, den ich ja schon oft selber gehört habe.
Super.
Und auch danke fürs Interesse an diesem spannenden Thema Marke, weil das wirklich so wie Stimme bei dir ist Marke bei mir mein Lebensthema, was mich jetzt auch schon, jetzt bin ich ein bisschen jünger, aber auch schon über 20 Jahre begleitet. Und das Spannende am Thema Marke ist ja, dass viele da irgendwie einen Bezug zu haben und das eine Bedeutung für sie hat, aber in ganz unterschiedlichen Kontexten das etwas ganz anderes bedeutet. Also für einen Anwalt ist Marke etwas anderes als für einen Designer. Mhm. Für einen Anwalt ist Marke ein geschütztes Warenzeichen. Mhm. Und für den Designer ist es vielleicht ein Logo oder ein Gestaltsystem. Und für einen Marketier ist es ein Produktkonzept, was man in den Markt bringen kann, unter dem man sozusagen Produkte abgrenzungsstark positioniert
und wiedererkennbar macht und was Einzigartiges draus macht. Ja.
Mhm. Ein Wettbewerbstool. Mhm. Und es gibt aber auch Leute, die Marke stark intern nehmen, so im Corporate-Bereich, um die Identität eines Unternehmens deutlich zu machen. Dann sind wir ganz schnell beim Thema Werte und Kultur, wo ja Marke in der Lage ist, all das, was ein Unternehmen besonders macht, zu kondensieren und greifbar zu machen und beschreibbar zu machen. Mhm. Und für mich sind das alles Einzelfacetten von einem Phänomen. Das ist kennst du diese Analogie mit dem Elefanten? Dann führst du den Elefanten in einen Raum mit sozusagen Menschen, die haben also die Binden vor den Augen. Und der eine, der kriegt den Schwanz zu fassen und der sagt, oh, das ist eine Schlange. Der andere hat den Rüssel in der Hand, wieder einer hat ein Ohr. Ja, und jeder hat so eine einzelne Facette von dem und macht natürlich aus Basis seiner Beschreibung fertig der eine Erklärung an. Mhm. Aber sie ist nicht ganzheitlich.
Schließt vom Detail aufs große Ganze.
Aufs große Ganze. Mhm. Ja. Und was mir super wichtig ist, ist, dass wir gar nicht sagen, wer hat da jetzt mehr Recht oder so. Da geht es nicht drum. Es geht nur darum zu verstehen, dass das ein Phänomen ist, was größer ist als so in der Regel meine eigene Perspektive. Und das habe ich so vor vielen, vielen Jahren ist mir das irgendwie durch das Lesen eines guten Buches ist mir das mal so klar geworden, dass das halt am Schluss schon eine spannende Sache ist, mit der man auch aufs Geschäft schauen kann auf eine ein bisschen andere Art und Weise, als vielleicht viele andere das tun. Und der Gedanke, der mich so fasziniert hat, ist halt, also ich habe immer versucht zu verstehen, worauf kommt es denn wirklich an, wenn du dein Unternehmen oder auch dich als Experte versuchst, im Markt erfolgreich zu entwickeln. Und dann ist mir irgendwie klar, das Wichtigste ist doch unser guter Ruf. Mhm. Und ich sag mal, das positive Vorurteil, was wir über unsere Leistung in der Lage waren aufzubauen. Ganz stark kompetenzgeprägt, Ja, ganz stark, aber auch sozusagen in die, wir müssen es ja irgendwie in die Wahrnehmung, in die Erfahrung bei den Menschen bringen. Und irgendwann speichert sich da draußen aber etwas ab und dann eilt uns ein gewisser Ruf auch irgendwann mal voraus.
Ja, es ist interessant, jetzt, weil du es jetzt so auf den Punkt bringst. Ich denke gerade, wie ist es eigentlich, wenn ich einen Menschen erinnere, also eine Persönlichkeit erinnere oder jemanden, mit dem ich mich unterhalten habe, der Eindruck, der hier überbleibt, der besteht ja wahrscheinlich im geringsten aus dem sogenannten Inhalt. Also beim Produkt wäre es jetzt der reine Produktnutzen oder das, was das Teil kann oder der Schuh oder die Hose oder was immer es ist, eine Dienstleistung. Ja. Es ist das Gefühl auch, das man hat dazu, das übergeblieben ist aus dem Kontakt.
Ja, es ist was Kondensiertes. Also wenn wir sagen, der Unterschied zwischen Wasserdampf und dem Wassertropfen. Und ich sage ganz bewusst positives Vorurteil, weil um zu betonen, wie in dem Sinne dann auch geronnen oder harzig das dann ist, was dann da mal entstanden ist. Also wir alle kennen ja ein negatives Vorurteil. Und wenn das mal in unserem Kopf nistet oder auch sozusagen in einem ganzen Land, also das ist ein kollektives Thema, ne? Da sind wir auch schnell dann bei soziologischen Phänomenen, deswegen ist Marker auch für mich ein soziologisches Phänomen, dann weiß man aber, wie schwer zu verändern das auch ist. Ne? Und da sind wir natürlich weg von Marke hat irgendwas zu tun mit Kampagnenfahren. Ne? Hat es nicht. Ja. Sondern so, und das war der Gedanke, okay, wenn es darauf ankommt, einen guten Ruf aufzubauen, wie muss ich denn eigentlich ein Unternehmen führen, das dann so geführt ist, wo dann das große Ziel des Ganzen ist, dieses positive Vorurteil, unseren guten Ruf in unserem Klientel zu stärken. Ich finde das einen wunderschönen Gedanken, ja, also so mal so eine Grundorientierung, so, und dann aus dieser Position aus loszugehen, ja, wie treffe ich meine Entscheidung, was ist denn wirklich wichtig, wie habe ich denn überhaupt meine Kunden von mir begeistert, dann ist es gar nicht nur, dann wird es sehr vielschichtig gleich, dann ist es nicht nur, wie du schon gesagt hast, das Produkt, sondern es ist ganz oft auch die Art und Weise, wie dieses Produkt den Kunden erreicht.
Das ist jetzt so das Stichwort, auf das ich einfach aufspringen muss, weil das, was mich schon im Vorfeld so neugierig gemacht hat auf unser Gespräch, das ist das auch in diesem Podcast, worum geht's denn genau genommen? Es geht ja um die Erlebnisqualität in der Kommunikation, die in der Erinnerung bleibt, wenn das Gespräch zu Ende ist. Es bleibt das Gefühl, das überbleibt, wenn die Präsentation zu Ende ist. Also diese unbewussten Prozesse im Menschen, die dann schlussendlich zu Handlungen, zu Worten, zu Gedanken führen. Und da landest du ja jetzt punktgenau bei der Qualität der Kommunikation. Das kann jetzt sein, die Kommunikation nach außen, also über dort, wo Touchpoints mit dem Kunden sind, sozusagen, außen. Ja. Ja. Oder aber auch im Unternehmen selbst. Ja. Das ist ja eines der Kernthemen meines Coachings. Wie kommuniziert die Führungskraft mit dem Team? Wie kommuniziert der Vorstand? Wie aber schaut jetzt konkret, wie stelle ich mir jetzt die Arbeit des Bastian Schneider vor? Wo und warum kommst du da eigentlich ins Spiel?
Ich glaube, es ist, wir können eine schöne Analogie zwischen dir und mir ziehen, weil das, was ich glaube, ich mache genau dasselbe, was du tust, nur halt dann vielleicht nicht für die Führungskraft, sondern ich versuche es für das Unternehmen zu tun. Das heißt, wir alle kennen Menschen, die völlig überzeugt sind von dem, was sie jetzt davor haben und erreichen wollen. Und dann eine Präsentation halten mit allen Details, die ihnen wichtig dabei sind, sozusagen wie ein Maschinengewehr. Ja? Super vorbereitet, fundiert. Und das ganze Publikum steht da und ist in dem Sinne vielleicht nicht vollständig abgeholt von der ganzen Geschichte. Vielleicht auch eher überrollt. Oder vielleicht muss man sich auch eher schützen vor dieser Flut an Informationen.
Ja.
Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und das Witzige ist ja, genau diese Menschen handeln ja auch und beeinflussen die Art und Weise, wie ihr gesamtes Unternehmen mit seinen Stakeholdern oder Kunden da draußen umgeht. Das heißt, denselben Kommunikationsstil wendet so jemand dann durchaus auch schnell an auf sein Unternehmen und sorgt da dann sehr schnell für eine kommunikative Überforderung seines Publikums. Das heißt, eine Analogie, die ich ganz oft bringe, ist die des Ballspielens. Nimm mal 3-4 Bälle in die Hand und wirf sie deinem Gegenüber zu. Und achte mal drauf, wie viele Bälle er davon fängt.
Einen.
Ja, wenn überhaupt. Oder er ist so irritiert.
Wenn überhaupt, weil er irritiert ist. Und
nicht mal diesen einen Ball fangen.
Ja.
Wenn du dir aber bewusst machst, welcher der eine wichtige Ball ist, der ihn auf jeden Fall erreichen soll, und den bringst du dann rüber, dann hast du natürlich eine Chance, eine ganz andere Beziehung oder Kommunikation aufzubauen.
Und auch da spielt ein Satz rein, den ich in einem Video von dir gehört habe. Denn gerade das Ballspielen, ja, ich habe es früher in Seminaren öfter gemacht mit so kleinen Bällen, um bewusst zu machen, unter welchen Voraussetzungen der andere den Ball auffangen kann. Da muss ich quasi vorher zuhören. Also ich muss mich dem anderen zuwenden, ich muss die innere Bereitschaft, die Offenheit einbringen, den anderen überhaupt wahrzunehmen. Und so einen Satz habe ich in einem Video von dir gehört, dass es dir ganz stark darum ginge, um die Offenheit den anderen gegenüber, also die Bereitschaft zuzuhören in meiner Diktion. Wie äußert sich das in deiner Arbeit?
Also genauso wie in der Führung ist auch in der Markenführung Beziehung alles. Eigentlich geht es ja darum, Menschen zu erreichen, in eine Beziehung einzutreten mit, ich sag mal jetzt auf Markenebene, mit deiner Kundschaft. Mhm. Und um das grundsätzlich tun zu können, musst du sie schon mal lieb haben. Ja, du brauchst schon mal von der Grundeinstellung in deiner sozusagen Werthaltung, wenn du ein dauerhaftes Geschäft aufbauen willst, musst du die irgendwie gern haben. Mhm. Ja. Weil das irgendwann am Schluss spüren, dass Menschen natürlich, ob da Wertschätzung da ist oder ob da etwas gemacht wird, nur um sozusagen an deine Kohle ranzukommen. Mhm. Und dann fängst du an, hast eine faszinierende Idee als Unternehmer und fängst an, da ein Produktkonzept aufzubauen, was eine gewisse Anziehungskraft für Menschen hat. Und dann haben die etwas von dir gelernt, die haben Erfahrungen gesammelt und so, und dann ist es ja das Beste, was du als Unternehmer tun kannst, um zu verstehen, nicht im Sinne von sie fragen, was findest du denn gut, sondern zu verstehen, was ist ihnen wichtig und ihnen dann davon immer mehr zu geben. Ich sage dazu immer, erwartungskonform überraschen. Ja, also anschließen an das, was sie erwarten, aber natürlich im Idealfall
ein bisschen was drauf tun.
Ja, was Apple mit dem iPhone von Generation zu Generation immer wieder so ein bisschen hinbekommt. Ja. Und am Schluss geraten wir dann in einen Erwartungstanz zwischen der Kundschaft und dem Unternehmen. Wo es natürlich immer anspruchsvoller wird. Um diesen Erwartungstanz im Wettbewerb erfolgreich gewinnen zu können, musst du kompromisslos in deinem Unternehmen in deiner Leistung arbeiten. Und da halt dann mit einem starken Fokus, nämlich nicht in Bereiche reinzugehen, die gar nicht so wichtig für dich sind, sind vielleicht für Wettbewerber wichtig, aber nicht so sehr für dich, sondern ganz bewusst sein, was sind denn jetzt die wenigen Leistungen, bei denen es bei mir wirklich drauf ankommt, wo ich auch eine Nasenlänge voraus sein kann, um immer wieder positiv erwartungskonform zu überraschen. Und da versuche ich einfach, der Pain in the Ass zu sein für meine Kunden. Ja, ihnen dabei zu helfen, da möglichst scharf zu sein im Fokus und ambitioniert zu sein, dann aber in diesem kleinen Bereich, in dem man die Nasenlänge voraus sein kann.
Du hast in mir zuerst so ein Bild aufgerufen von jemanden, der präsentiert und staccatoartig, wie du es formuliert hast, oder alle Zahlen, Daten, Fakten und alles Wichtige hineinpresst sozusagen in einen Vortrag. Ich hatte gerade heute sowas um 8.30 Uhr bei mir im Coaching als Ausgangspunkt der Arbeit heute in der ersten Session für eine Führungskraft, der sich auf eine große ja, kurze wichtige Präsentation vorbereitet. Der Schlüssel ist letztlich dort auch immer die innere Bereitschaft, also so wie du sagst, also die Menschen, die auf der anderen Seite sind, so zu mögen, dass auch das, wovor man sich immer schützen will, wenn man vorne steht, nämlich die schlechten Gedanken der anderen, weil man weiß, sie wollen es eigentlich nicht, das ist viel Arbeit, sie haben jede Menge Gegenargumente schon im Kopf, weil da geht es ja immer um was, was für die Menschen, zu denen man spricht, mit Aufwand und mit Anstrengung und mit Ängsten und mit allem Möglichen verbunden ist. Aber dir dorthin zu horchen und sich darauf einzulassen und aus dem heraus eine Brücke zu schlagen.
Du sagst es, Arno, du sagst es, sie einzuladen. Ja, das ist für mich das wichtige Wort. Das ist der Unterschied zwischen Push-Marketing und Pull-Marketing.
Ja, Pull-Marketing, ja.
Mhm. Und Markenführung ist reines Pull-Marketing. Ja, dass wir sagen können, wie können wir eine Geschichte erzählen, eine Erzählwelt aufmachen, die so einladend ist, dass die Menschen da bereitwillig in unser Territorium treten. Mhm. Und starke Marken wie zum Beispiel Nike oder so, die machen das ja. Ne? Die erzählen eine identitätsgebende Narrative, die für Menschen relevant ist und die Menschen auch einen Teil zu ihrer eigenen Identität machen können. So. Und ich glaube, auf die Art und Weise machen es auch gute Führungskräfte, wenn es darum geht, transformative Bewegungen zu machen. Ja? Dann sind weniger die Fakten und Daten relevant, sondern vielmehr vielleicht die Narrative, die Sinnhaftigkeit, in die man das Ganze einbetten kann.
Mhm. Anschlussfrage dazu, Bastian. In der ganz nüchternen Realität, die ich sehe, wenn Führungskräfte kommunizieren, gerade wenn es um Veränderungsprozesse geht, wenn es um Transformation irgendwo im Unternehmen geht, also Prozesse, die halt ja im Grunde jeden Tag neu auf der Tagesordnung stehen. Wo siehst du denn da so die zwei, drei größten Fails? Also die Fallstricke, die nennen wir es Fehler oder also was es zu vermeiden gilt? Wo siehst du das?
Oder Herausforderungen. Ne? Also ich gucke jetzt einfach mal aus meiner Markenperspektive drauf. Mhm. Ich würde sagen, es ist vor allem einer, der auch sehr nachvollziehbar ist, ja, weil unsere Welt so unglaublich schnelllebig geworden ist und auch so heftig von Veränderungen im externen Umfeld, dass man ja auch echt irritiert sein kann, ja, und auch so ein bisschen also vielleicht kannst du noch einmal deine Frage wiederholen.
Mhm. Wenn du heute aus deiner Erfahrung schaust auf die Führungskräfte, auf die Art und Weise, wie Führungskräfte umgehen, wie sie das repräsentieren, diese Marke im Unternehmen, wo siehst du denn da die größten Challenges oder vielleicht auch die Fehlerquellen, die dir besonders auffallen?
Ich sehe eine Sache als eine super zentrale, große Herausforderung, wo auch ganz viele Fehler gemacht werden, die sich dann auf Markenebene fürchterlich rächen, leider erst nach ein paar Jahren. Und das ist ein Fehler, der entstehen kann und auch nachvollziehbar ist, weil im Umfeld eines Unternehmens oder der Unternehmen und Führungskräfte heute so viel sich verändert, dass man auch wirklich irritiert ist und auch das Gefühl hat, hinter vielen Themen hinterherlaufen zu müssen. Das führt aber dazu, dass man in einen recht fremdbestimmten Grundmodus kommt und anfängt zu kopieren und sich nicht mehr die Zeit nimmt, eigentlich zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für mich und für unser Unternehmen. Das heißt, das große Problem, was entsteht durch die große Veränderung in der Welt, ist, ich nenne das in einem Wort, es entsteht in Unternehmen ein zu hohes Maß an Selbstvergessenheit. Unternehmen verlieren ihre eigene Identität, ihr eigenes Erfolgsmuster aus dem Blick und laufen zu viel anderen und neuen Themen hinterher, ohne wirklich zu verstanden haben, was die bedeuten. Das kann kurzfristig dann auch sogar noch, das ist das große Problem, erfolgreich sein. Ja, zum Beispiel, du passt einen Markenauftritt dem Zeitgeist an. eröffnest, gehst mit deinem Sortiment in Produktkategorien, die gar nicht, also wo du bisher nicht warst, die weit weg davon sind, aber die ganze Welt findet das erstmal ganz toll, dass du jetzt auch da bist und wirst auch im Handel erstmal gelistet und hast kurzfristig wahnsinnige Wachstumserfolge. Und erst in 2-3 Jahren merken deine Kunden, da könnte man ja auch einen anderen Markennamen auf die Produkte schreiben und da ist ja gar nichts mehr Besonderes dabei. Dann wird es vielleicht ein bisschen weniger gekauft, dann kommt sofort der Händler zu dir und sagt, ja, schau mal, deine Produkte drehen sich nicht mehr so gut, da will ich jetzt aber mehr Konditionen haben. Und das geht dann ein paar Jahre so und da kann man wirklich in der Wertschöpfungskraft des Unternehmens dann in die Bredouille kommen. Und hat dann vielleicht 3-4 Jahre verloren, stell dir vor, du hättest die in deine Kernprodukte investiert, um da substanziell deinen Wettbewerbern voraus zu sein. Selbe Geld hast du auch ausgegeben. Kann sehr gut möglich, dass man da in einer ganz anderen nachhaltigen Wertschöpfungskraft und Marktposition dann steht. Aber das ist sozusagen der Knackpunkt. Ne? Oft sind Manager auch viel zu kurz in Unternehmen, um wirklich akzeptieren zu können, dass in diesem Unternehmen ein ganz anderes Spiel besteht als bei den Wettbewerbern.
Wenn du, Bastian, jetzt von dieser Selbstvergessenheit des Unternehmens gewissermaßen sprichst, was ist denn das Gegengift? Also was ist ein Ansatz, was tust du, wenn du in so ein Unternehmen kommst? Was ist ein zielführender erster Schritt, das umzudrehen?
Die Reise zu dir selbst. Also wirklich versuchen, der Organisation dabei zu helfen, die Reise zu sich selbst zu beginnen, die natürlich in die Vergangenheit geht und gleichzeitig dadurch in die Zukunft. Also sich bewusst zu machen, was macht uns besonders? Warum sind unsere Kunden bei uns und kaufen? Nicht nur einmal, sondern 10-mal. Warum? Was tun wir im Hintergrund dafür, dass das so ist? Und das wirklich einfach mal ernst zu nehmen und in Form von einer Stärkenanalyse oder so sich bewusst zu machen. Und dann zu überlegen, oder mal zu analysieren, okay, was ist denn im Idealfall oder was müsste man jetzt eigentlich morgen tun, dass das sich wunderbar auch so reproduzieren kann. Und da kommt man sehr schnell auf 3-4 ganz konkrete Verbesserungsmaßnahmen, wo du sagen kannst, okay, das hat Hand und Fuß, das jetzt zu organisieren und umzusetzen. Oft sind die Mitarbeiter auch gar nicht so das Problem. Meine Erfahrung ist, oft sind Mitarbeiter total dankbar, wenn man diesen Blick einmal auf sich selbst richtet. Weil da entsteht plötzlich Selbstbewusstsein und plötzlich wird auch gewertschätzt, was die einzelnen Mitarbeitenden da auf den verschiedenen Ebenen auch für das Unternehmen, in dem Sinne für ihre Marke ja bringen. Und da liegt auch ganz oft sehr viel kreatives Lösungspotenzial, was sonst immer so nicht so richtig gesehen wird und damit auch eine gewisse fehlende Wertschätzung erfährt, weil gerade wieder nur der Wettbewerber thematisiert wird oder eine technologische Innovation, die wir jetzt alle benutzen müssen.
Also dass im Grunde auch man könnte sagen, das Selbstbewusstsein des Unternehmens. Also wir reden ja jetzt über eine Firma, oder? Wir reden über ein Konstrukt, aber im Grunde ist es so die Zentrifugalkraft, die das dann zusammenhält durch einen gewissermaßen gemeinsamen Blick auf das, weshalb man es tut.
Ganz genau. Und wenn wir dann am Ende von so einem Prozess, das geht mal ein paar Monate, mal ein bisschen länger, je nach der Komplexität des Unternehmens, aber wenn am Ende des Prozesses jeder Mitarbeiter klarer beantworten kann, was habe ich heute für meine Marke getan? Also überhaupt wieder die Verbindung zwischen dem, was ich tue, zum großen Ganzen hergestellt hat. Ja, und auch weiß, was werde ich morgen für meine Marke tun? Dann hat man auch aus Führungssicht ja unfassbar viel erreicht. Ja. So.
Eine tolle Frage, die denke ich auch, also mir rieselt es gerade ein bisschen kalt über den Rücken, denn das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich auch sehr produktiv jede Frau und jeder Mann stellt, die sich selbst als Experten, als Fachleute, als Dienstleister für etwas verstehen. Wo ja auch der Druck groß ist, mal dieses zu tun, damit das passiert und mal auf diesen Zug aufzuspringen, weil man das heute so tut. oder weil es scheinbar der Markt erfordert oder keine Ahnung, weil dies oder jenes modern ist und sich zu einer zwischendurch immer wieder zu einer Reise zu sich selbst anzuhalten und zu schauen, worum geht's mir eigentlich, wer bin ich, was will ich, was tue ich.
Ganz genau. Und für die
interessant das ist, weil also, wenn ich dich so sprechen höre, es klingt ja immer auch ein bisschen philosophisch und so spricht man ja normalerweise über Menschen und ihre Gedanken und über ihr Dasein. Und du spannst es über das ganze Unternehmen auf in einer, für mich jetzt auch im Gespräch oder beim Zuhören sehr logischen Art und Weise.
Menschen sind ja der Dreh- und Angelpunkt im Business. Also am Schluss ist jeder Kunde ein Mensch und jeder Mitarbeiter ist ein Mensch. Organisationen sind dann Konstrukte, in denen Menschen gemeinsam etwas machen. Und ich glaube, es sind dieselben Grundprinzipien beim Markenaufbau, die für den einzelnen Experten gelten, der versucht, sich am Markt zu positionieren, die auch für ein Unternehmen gelten. Du bist unglaubwürdig, wenn du alle 2 Jahre auf LinkedIn dein Profil änderst und sagst, jetzt bin ich KI-Experte. Vorher war ich Change-Experte. Davor war ich. Ne? Das nimmt dir keiner ab. Ja? Wenn du einen guten Ruf dir aufbauen willst, dann ist es schon unglaublich wichtig, da einen roten Faden in deinen Werdegang reinzubringen. Ja? Und ja, es ist spannend, den an den Zeitgeist und die aktuellen trendigen Themen zu vernetzen, aber nur aus deiner eigenen Position heraus. Sonst können die Leute dich nicht verstehen. Die Leute wollen dich in eine Schublade stecken. Und die lieben, die lieben es, ja, wenn du dann auch bitte da drin bleibst.
Bastian, ich will ganz zum Schluss unseres Gesprächs nochmal zurück auf die alltägliche Kommunikation kommen. Also auf die vielen Menschen, die heute jeden Tag mit Kunden kommunizieren oder im Team kommunizieren oder als Führungskraft Gespräche führen, Präsentationen halten, Vorträge halten. Was ist so ein wichtiger Punkt, wenn du das so zusammenfasst, aus deinem Blickwinkel, Marke als guter Ruf, was scheint dir, also wo fehlt's und was ist die positive Alternative? Also was gilt's auf alle Fälle heute zu tun?
Was ich einen wunderschönen Gedanken finde, ist, wenn man versucht, und das funktioniert, finde ich, sozusagen als Gedanke auf den verschiedenen Ebenen, die du jetzt gerade angesprochen hast, in Resonanz zu treten mit den anderen. Und das gehört schon, auch wenn ich einen Vortrag halte, bei der ersten Minute dazu, überhaupt zu spüren, wie die auf mich reagieren. Und es kann sein, dass ich mir eigentlich vorgenommen habe, eine Motivationsrede zu halten und ich merke, ich bin da mit viel zu viel Energie auf der Bühne und die fühlen sich da alle überrollt, dann sozusagen darauf einzugehen und sich einzupendeln. Ja? Einfach zuzuhören und in Verbindung zu sein mit seinem Publikum. Und dann kann da eine schöne Sache draus werden. Ne? Und das setzt aber voraus, dass wir in der Lage sind, mal, und das finde ich, ist vielleicht die schwierigste kommunikative Fähigkeit überhaupt, wirklich mit dem Du-Ohr zuzuhören. Perksen sagt es ja. Weißt du, es gibt das Ich-Ohr, wo sozusagen das, was du mir erzählst, dann bei mir assoziativ was in meiner Welt auslöst. Aber mal wirklich zu verstehen, ich höre dir zu und ich versuche zu verstehen, was das, was du sagst oder was ich von dir wahrnehme, für dich bedeutet. Und ich glaube, da hat man als Führungskraft, wie aber auch als Markenführer, mit dem du, da kann man sein ganzes Setup auf ein Level weiterbringen.
Ja, was gibt's zu so einem Gespräch einen schöneren Schlusssatz? Aus der Selbstvergessenheit von Marken, Unternehmen und natürlich auch dir und mir als Experte, als Führungskraft heraus, die eigenen Sensoren wieder zu putzen, die eigene Aufmerksamkeit zuzulassen, mit dem Du-Ohr hinzuhorchen, die eigene Marke, um mit der eigenen Marke den guten Ruf zu hinterlassen. Lieber Bastian Schneider, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Danke ganz herzlich für das Gespräch. Super.